waren, die das Bundesgesetz über die Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht, die gerade zeitgleich mit dem PROPOC in Kraft traten. Das Bundesgesetz über Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, hatte ganz spezifisch eine Personengruppe im Blick, die diese Zwangsmaßnahmen betrafen. Und zwar waren das Personen, die keinen Schweizer Pass besaßen und die, und das ist wichtig, mutmaßlich im Zusammenhang mit Drogenhandel oder Konsum straffällig werden könnten oder es vermeintlich schon wurden. Das heißt, das ist wirklich ganz wichtig. Da geht es nicht um Beweise, sondern da geht es um Verdachte. Und die Instrumente dieser Zwangsmaßnahmen, der Bundesrat nannte sie damals auch Entfernungsmaßnahmen gegen diese Personen, waren erstens die Vorbereitungshaft. Das heißt, dass Personen oder ganze Familien schon während des laufenden Asylverfahrens, also vor dem erstinstanzlichen Asylentscheid, für 3 Monate inhaftiert werden konnten, wenn den Behörden Anhaltspunkte, das heißt wieder nicht Beweise, dafür vorlagen, dass die Personen sich einer Ausreise entziehen könnten. Zweitens Rayonverbote und Eingrenzungen. Der Staat konnte dann bestimmen, wo sich Asylsuchende bzw. Personen ohne Schweizer Pass aufhalten konnten. Dazu gehörte zum Beispiel ganz konkret, dass sie sich nicht im Kreis 4 oder 5 aufhalten durften, wo diese Drogenszene sich niedergelassen hatte. Dann drittens, dass Durchsuchungen sämtlicher Unterkünfte oder persönlicher Habe legalisiert wurde und eine massive Verlängerung der Ausschaffungshaft ist der 4. Punkt. Das heißt, nach einem negativen Asylentscheid konnte über 6 Monate Ausschaffungshaft verfügt werden, wenn diese Person nicht ausreisen konnte. Das kann immer aus 2 Gründen passieren, oder? Entweder keine Reisedokumente oder wenn das aus völkerrechtlichen Gründen gar nicht erlaubt ist, jemanden auszuschaffen. Und nach diesen 6 Monaten natürlich auch nochmal um 6 Monate dann verlängern. Diese Zwangsmaßnahmen gerieten auch schon damals natürlich in die Kritik von links. Natürlich, das war schon damals klar, dass hier eine Ungleichbehandlung vorliegt. Die Rede war auch von Verdachtsstrafen. Weil so mit den Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht wurde eine Verschränkung zementiert zwischen Ausländerrecht oder Verstöße gegen das Ausländerrecht und dem Betäubungsmittelgesetz, was erstmal ziemlich absurd oder nicht einleuchtend erscheint, wenn man diese Zeit nicht genau kennt. Um das nochmals auf den Punkt zu bringen, bedeutet diese Ungleichbehandlung seit diesen Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht, dass Drogenbesitz oder Drogenkonsum, jetzt mal abgesehen, was das alles umfassen kann, kann für Personen, die unbefristet aufenthaltsberechtigt sind in der Schweiz, eine Geldbuße bedeuten. Für Asylsuchende hingegen kann das eine sofortige Beendigung des Asylverfahrens und monatelanger Arrest in polizeilichen Gefängnissen bedeuten. Mhm. Und das Wichtige an diesem Zusammenhang oder was einfach irgendwie ganz interessant ist für diese Geschichte von Zürich und auch wie sich dieses PROPOC entwickelt hat, das bis letztes Jahr noch in Betrieb war, ist eben dieser Zusammenhang zwischen der Drogenkriminalität und dem Ausländerrecht, das damit zementiert wurde.
Heißt das, dass dann im PROPOC auch vor allem Menschen inhaftiert waren, die eben im Rahmen dieses Asylgesetzes bestraft wurden?
Nein, nicht nur. Zu Beginn der 1990er Jahre oder wurden diese offenen Drogenszenen geschlossen. Das heißt, zuerst 1992 der Platzspitz und dann 1995, gerade zwei Wochen nach der Eröffnung des Propox, wurde die Szene am alten Bahnhof Lettern geräumt. Und darunter waren natürlich alle möglichen Leute. Der Unterschied war nur, dass Personen, die zum Beispiel nicht im Kanton Zürich oder in der Stadt Zürich angemeldet waren, aber über einen Schweizer Pass verfügten, die kamen auf der Kaserne in eine auch gefängnisähnliche Infrastruktur, aus der sie dann zurückgeschafft wurden in ihre Heimatkantone. Ja. Während aber Personen, die halt auch noch zusätzlich gegen das ANAC, hieß das damals, das Gesetz über die Niederlassung ausländischer Personen, verstoßen hätten, dann eben direkt ins Propok kamen. Mhm. Genau. Aber das ist natürlich nicht ausschließlich der Fall. Ja. Die ganze Geschichte, weshalb dieser Zusammenhang überhaupt entstehen konnte, weil das ist ja eigentlich fast der wichtigste Teil, diese zwei Themenkomplexe, Drogen und Ausländerrecht, die haben ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber weil diese Räumung der Drogenszene zu Beginn der 1990er Jahre in Zürich ein solches Medienecho erhielt und ein solches Medienspektakel auch damit einherging, wurde auch das Drogengeschehen am Zürcher Hauptbahnhof war derart augenfällig, dass so viele Leute davon Kenntnis hatten oder das auch sahen, dass ein großer Ruf nach Massnahmen auch laut wurde. Und in diesem Zusammenhang kam es immer wieder zu Forderungen der Kantons- und der Stadtpolizei, mehr Gefängnisplätze zu generieren. Sie bestanden darauf, dass die 67 Plätze, die sie zur Verfügung hatten, nicht ausreichend seien, um diese Drogenhölle oder dieses Drogenelend in den Griff zu bekommen, weshalb so dringend mehr Polizeigefängnisplätze nötig seien. Mhm. Und in diesem Zug wurde das Propok bewilligt. Das heißt, das ist ein sehr emotional aufgeladener Diskurs zu dieser Zeit, dass ganz viele Personen sich auch davon anstecken ließen, dass es ganz wichtig sei, mehr Gefängnisplätze zu generieren, um dieses Drogengeschehen in den Griff zu bekommen. Was hingegen damals nicht von einer breiten Öffentlichkeit erkannt wurde, war, was im Schatten dieser Forderung nach mehr Polizeigefängnisplätze auch noch alles ablief, weil es schon damals polizeiintern klar war, dass diese Gefängnisplätze zur Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft, das heißt konkret zur Umsetzung dieser Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht, erbaut wurden.
Mhm. Genau. Und ich denke, das Ausschaffungsgefängnis in Kloten spielt ja dort auch mit, oder das wurde zur selben Zeit dann gebaut, ein bisschen später, glaube ich. Aber
ja, genau. Also nicht nur das Propok war im Februar 1995 neu, sondern eben auch das Ausschaffungsgefängnis Kloten 1. Das wurde zwei Wochen später als das Propok, Mitte Februar, dann eröffnet. Zunächst auch irgendwie provisorisch, um diese Drogenszene in den Griff zu bekommen, in Anführungszeichen. Und wenige Jahre später wurde dann auch das Ausschaffungsgefängnis Kloten 2 eröffnet. Das heißt, dass in den späteren Jahren des Propoks funktionierte es nicht mehr in erster Linie als Ausschaffungsgefängnis. Mhm. Das wurde dann an den Flughafen ausgelagert. Ich möchte noch einen anderen Punkt machen zu dieser Verstrickung, weil das einfach so wichtig ist, das zu verstehen und immer wieder darauf hinzuweisen, weil dieses Jahr, in dem wir jetzt sind, 2024, jähren sich diese Zwangsmaßnahmen zum 30. Mal. Es ist also 30 Jahre Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht, mit denen wir auch aus aktivistischen Standpunkten heute noch sehr viel zu tun haben. Oder? Das war wirklich sehr, sehr einschneidend. Und wie es zu diesen Zwangsmaßnahmen kam, ist ganz klar mit einem Erstarken rechter Parteien zu Beginn der 1990er Jahren im Zusammenhang eben auch mit dieser Skandalisierung von Drogenbesitz oder Drogenkonsum in der Stadt Zürich verbunden. Und da der Bundesrat nahm explizit in seiner Botschaft, mit der er für die Zwangsmaßnahmen warb, Bezug auf diese fremdenfeindlichen und isolationistischen Splitterparteien der SVP und auch der damals SD, die bis vor wenigen Jahren noch Nationale Aktion für Volk und Heimat sich nannte und auch nachweislich ganz klare Bezüge auch hatte zur rechtsradikalen Szene, die das auch ganz bewusst schürte, diesen Zusammenhang und die Bundesversammlung oder die staatlichen Organe, die stützten sich ganz explizit auf dieses Unbehagen, wie sie es dann nannten, dass sie in der Gesellschaft irgendwie zu sehen dachten, das aber eigentlich ganz, ganz klar eine Agenda hatte und von rechts geschürt wurde. Genau. Die Konsequenz dieser Zwangsmaßnahmen war natürlich klar, die Herstellung neuer Straftatbestände, weshalb auch viel mehr Polizeigefängnisplätze geschaffen werden mussten. Die Straftaten sind aber natürlich immer auch gesellschaftlich und sozioökonomisch und kontingent in diesem Sinn, oder? Das sind kulturell gewachsene oder das sind gewachsene Straftaten, die eigentlich auch vorher gar keine Straftaten waren, wie zum Beispiel, dass man keinen Schweizer Pass hat, ist kein Grund, um inhaftiert zu werden vor den Zwangsmaßnahmen. Aber seit dem Februar 1995 bedeutete ein Verstoß gegen das Asylgesetz im Kanton Zürich konkret, dass Geflüchtete, die mutmaßlich Drogen konsumierten oder verkauften, umgehend bis zur Ausstellung des nun garantiert negativen Asylentscheids in Vorbereitungshaft und anschließend in Ausschaffungshaft verwahrt wurden. Diese Haften wurden vollstreckt in diesen Polizeigefängnissen, deren Materialität sich in diesen Strafpraktiken realisierten. Das heißt, Personen, die im Propok arretiert wurden, weil sie keine legale Aufenthaltserlaubnis besaßen, wurden auch durch dieses Festsitzen bestraft. Sie wurden in der Wahrnehmung der Gesellschaft zu Gefährderinnen gemacht. Oder? Mhm. Wir sehen von außen diesen NATO-Stacheldraht und denken, da ist etwas ganz Gefährliches, das innerhalb dieses Hochsicherheitsgefängnisses passiert. Und in den Augen des Staats und der Polizei genauer natürlich einfach eine Masse, die herumgeschoben und ausgeschafft werden kann, ohne jegliche Menschlichkeit, beziehungsweise ganz, ganz explizit eine Entmenschlichung auch, die damit auch stattfand.
Und es gab ja das, vor dem Propo gab es ja noch ein anderes Notgefängnis, das zwischenzeitlich kurz errichtet wurde, im Weid oben. Das war, glaube ich, eine Vorstufe sozusagen, wo kurzerhand entschlossen wurde, dass man dort auch diese Zwangsmaßnahmen umsetzen kann. Kannst du etwas über dieses Gefängnis noch schildern, einfach, dass ein bisschen bewusst wird, wie sah das vorher aus, dass man dann plötzlich mitten in Zürich so ein großes Gefängnis errichten kann? Mhm. Und wie war auch das Narrativ der Bevölkerung damals?
Ja, das ist interessant, weil wenn man in diese Zeit schaut, 1993, 94, 95, da merkt man, dass alles plötzlich ganz schnell geht. Es wurde in einer ganz kurzer Zeit beschlossen, dass es jetzt an der Zeit war, diese Drogenszene am alten Bahnhof Letten aufzulösen und dass dies nur geht, wenn sofort Gefängnisplätze generiert würden. Der Quartierverein Wipkingen zum Beispiel setzte sich sehr dafür ein, die fühlten sich nicht mehr sicher auf der Straße und das war auch für viele andere Leute natürlich eine Belastung. Und so kam es, dass innerhalb von wenigen Monaten, dann, nachdem das beschlossen wurde, am 1. November in der unterirdischen geschützten Operationsstelle unter dem Weidspital in Zürich schon mal ein Notgefängnis eingerichtet wurde, das sozusagen als Vorläufer, als superprovisorisches Gefängnis vor dem Propok dienen sollte. Und in diesem Gefängnis, von dem viele Leute gar keine Kenntnis zu dieser Zeit irgendwie hatten, waren die Umstände oder die Haftbedingungen äußerst prekär. Also das wurde auch noch ziemlich umgebaut, diese geschützte Operationsstelle, die zuvor ja zum Zivilschutz gehörte, sodass eben ganz viele Leute in kleinen Zellen eingesperrt werden konnten. Und in diesen Zellen gab es dann aber keine WCs, die gespült werden konnten. Es muss unheimlich gestunken haben in diesen Zellen. Personen konnten sich überhaupt nicht, es gab überhaupt gar keine Privatsphäre, es gab auch kein Methadon, es gab keine Spritzenabgabe. Und in diesem Notgefängnis, das war wirklich damals so angelegt, dass das für Personen, die ausgeschafft werden sollten, eingerichtet wurde. Genau. Mhm. Und zwei Sachen finde ich irgendwie einfach wichtig in diesem Zusammenhang, dass das Narrativ, das vom Staat ausging, also diese, was sie die zum Beispiel in den Abstimmungsbroschüren für das Propok, kam das ganz explizit, sprechen sie von Kriminaltourismus ausländischer Drogenhändler und bedienen damit ein rassistischer Stereotyp, der damals erfunden wurde und den wir bis heute nicht mehr loswerden, weil das hat sich damals derart zementieren können. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass ganz viele von Kenntnisse, die wir jetzt so oder die ich zusammentragen konnte zu diesem ganzen Themenkomplex, überhaupt nicht möglich gewesen wären, wenn nicht auch immer linke Kritik auch damals ganz stark immer präsent war. Die Politgruppe Augen auf setzte sich sehr stark ein für diese Ungleichbehandlung auf der Straße auch, dokumentierte schwere Übergriffe der Polizei gegenüber Drogenbrauchenden und speziell gegenüber Drogenbrauchenden, die keinen Schweizer Pass besaßen. Und pochten immer und immer wieder auf dieser Verbindung zwischen dieser künstlichen Verbindung und der Kriminalisierung sogenannt in Anführungszeichen krimineller Drogendealer aus dem Ausland. Und dazu wurde zum Beispiel ja auch, wie sich viele vielleicht noch erinnern können, 2018 der Platzspitz nochmals besetzt. Und in dieser Gazette des Parc Sans Frontières, die auch noch online immer noch zu finden ist, wird das ganz genau nochmal aufgeschrieben, wie diese Figur, diese künstliche Figur des ausländischen Kriminellen damals mit Absicht überhaupt erfunden wurde und konstruiert wurde. Und das hat natürlich ganz verheerende Konsequenzen für ganz viele Personen ohne Schweizer Pass. Genau. Mhm. Gleichzeitig finde ich es auch immer wichtig, wenn man so spricht über Personen, die in diesen Asylstrukturen und Polizeiknästen eingesperrt sind, auch auf deren Handlungsmacht ein bisschen hinzuweisen. Also es gab schon auch Widerstand. Schon einen Monat, nachdem das Propok eröffnet wurde, brannte es zum ersten Mal in den Zellen, weil offenbar Gefangene sich miteinander irgendwie koordinieren konnten und ihre Matratzen anzündeten, um auf ihre unmenschlichen Haftbedingungen hinzuweisen. Viele wollten dann nicht evakuiert werden, sondern klammerten sich am Inventar der Zellen fest, waren also auch bereit zu sterben, lieber als ausgeschafft zu werden vielleicht, das weiß man nicht genau. Jedenfalls führte diese Aktion dazu, dass schon mehr Leute dann auch aufmerksam wurden über diese Umstände im Propok und sich daraufhin jeden Sonntag für eine längere Zeit dann trafen zum Protest auf der Kasernenwiese und versuchten herauszufinden, wer befindet sich in diesen Zellen, wie heißen die Personen, juristische Hilfe organisierten. Und so kam es auch ein bisschen zu einem Austausch von innen und außen, obwohl das wirklich mit allen staatlichen Mitteln versucht wurde zu verhindern.
Und eine Sache, also wenn wir jetzt einfach schauen, vor 30 Jahren das Ausländergesetz hatte ja früher eigentlich noch einen humanitären Gedanken. Also es war eigentlich, sollten die Leute beschützt werden. Und der Wandel, den es jetzt hat, ist durch diese Zwangsmaßnahmen entstanden. Magst du noch mal kurz vom Anfang erzählen, wie am Anfang vor dem Propok dieser Wandel schon zustande gekommen war?
Mhm. Das erste Asylgesetz, das es in der Schweiz überhaupt gab, war erst 1981, trat das in Kraft. Und zuvor gab es eben diese Kontingentflüchtlinge, dieses System, das direkt dann vom Bundesrat oder aus Bundesebene her beschlossen wurde. Und erst dann zu Beginn der 1980er Jahre wurde das überhaupt gesetzlich geregelt. Es war zu Beginn der 1980er Jahre noch relativ großzügig ausgelegt im Sinne der Asylsuchenden. Es wurde dann aber über die Zeit oder bis 1999 13 Mal verschärft und revidiert und wurde sukzessive angepasst und wurde immer wieder beschleunigt. Das kennen wir auch heute auch immer noch. Immer wieder diese Beschleunigungen, die dann halt die Behördenschritte verknappen und das halt auch zunehmend rechtfertigen, dass Personen untergebracht werden in Gebäuden, in Gebäudetypen, die nur für kurze Frist taugen müssen und deshalb auch besonders prekär sein dürfen. Es ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass das ein System hat, das Personen möglichst prekär untergebracht wurden, auch um sozusagen da in einem Wettbewerb standzuhalten mit den europäischen Nachbarsländern, dass sozusagen das schlechteste oder das unbeliebteste Asylsystem halt auch am wenigsten Zuwanderung dann bedeutet. Also das wurde mit System, wurden auch Personen schikaniert und niedergemacht, sodass sie nicht in die Schweiz einreisen würden oder nicht in der Schweiz Asyl beantragen würden. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die uns vielleicht heute als Linke irgendwie klar ist, dass das so läuft. Aber es ist wichtig, das auch zu sehen, dass das nicht alt ist. Das wurde entwickelt. Innerhalb von ganz kurzer Zeit nahm das Asylsystem diese Form an.
So von staatlicher Seite werden ja bis jetzt solche Verschärfungen von Maßnahmen oder eben neue Rechte, die kreiert werden, sehr oft damit begründet, dass sich ein System momentan gerade im Krisenzustand oder in einem Notzustand befindet. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen?
Ja, also was jetzt meine Forschung ein bisschen ergeben hat, ist, dass es ganz klar schon, es gab nie einen Zeitpunkt, als es keine Krise im Asylsystem gab, beziehungsweise dass der Staat nicht so diagnostizierte. Das war seit den 1980er Jahren, eben seit diesem ersten Asylgesetz, spricht der Staat von Krise, die Zahlen zunehmen und immer mehr Leute Asyl stellten und die staatlichen Infrastrukturen damit überforderten. Wo aber doch völlig, schon längst völlig klar war, dass mit der ganzen Globalisierung und der wirtschaftlichen Vernetzung auch schon zu dieser frühen Zeit Asyl schon längst das war schon längst eine Begleiterscheinung, ein dauerhaftes Phänomen, das halt irgendwie in dieser Ungleichheit zwischen Nord und Süd sich längst als dauerhaftes Phänomen entwickelt hat. Deshalb ist es wie auch ganz eindeutig, dass nicht Asyl als das, was es tatsächlich bedeutet, in unserer Gesellschaft behandelt wurde, sondern eben als provisorische Krise, die dann auch so ständig gehandhabt wurde in dem dann Gebäude umfunktioniert wurden, alte Fabrikhallen, Farnisbauten, alte Bauwägen, Containerboxen etc. Eine Ästhetik, die wir ja heute auch kennen, aber die immer auf die Krise ausgerichtet ist und eigentlich auch die Krise braucht. Also dass es immer auch die Krise braucht und dass die Rede von der Krise braucht, um das zu rechtfertigen, dass Menschen so eingesperrt werden und so behandelt.
Mhm. Am Beispiel der Kaserne sehen wir es jetzt auch ja gerade im Moment, die Polizei ist nicht mehr drin, aber in diesen Gefängnisräumlichkeiten müssen jetzt Menschen leben, die im Asylprozess drin sind. Und das hat ja auch von Anfang an wieder zu Kritik geführt. Und diese Kritik wurde dann auch wieder von staatlicher Seite damit beschwichtigt, dass es eben im Moment einen Notstand und eine Krise gibt.
Mhm. Ja, das ist interessant, wenn man so ich habe vorher noch kurz ein bisschen über diese Website dieses neuen der Projekte auf dem Kasernenareal geschaut und es sind ganz viele kulturelle Angebote ja da geplant. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist das im Moment angeschrieben ist, dass jetzt da die Drogenanlaufstelle sei und eben auch in der Polizeikaserne ein Durchgangszentrum für Asylsuchende eingerichtet sei. Das provisorisch ist, aber noch nicht klar, auf welche Frist. Daneben finde ich es interessant, dass dann da die Stadt auch eine Geschichte erzählt da vom Kasernenareal auf ihrer Website und erwähnt aber das Propok überhaupt nicht. Das scheint überhaupt nicht zur Geschichte dieser Stadt zu passen oder zu gehören, weshalb ich es einfach extrem wichtig finde, sich daran zu erinnern und darauf zu beharren, dass das eine gemachte Krise ist und eine geplante Krise, die Strategie hat, funktionierte im Sinne des Staates.
Und wie du schon schön gesagt hast, wie wichtig der Widerstand dagegen auch ist. Und das Dokumentieren, was gerade läuft.
Ja, und vielleicht können wir da jetzt nochmal auf dieses 30-jährige traurige Jubiläum der Zwangsmaßnahmen zurückkommen. Ich persönlich hoffe ja schwer, dass es vielleicht wieder tolle Aktionen dazu gibt, dass wieder mehr darauf aufmerksam gemacht wird.
Ja, das hoffe ich auch. Und vor allem, weil es jetzt halt nicht mehr in Zürichs Innenstadt ist.
Dann denke ich, danke vielmals, dass du gekommen bist und uns davon erzählt hast.
Ja, das war das tolle Interview. Nochmal vielen Dank an Judith, dass sie heute bei uns war.
Ja, und das ist auch schon das Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Schön, wart ihr mit dabei. Und zum Schluss hören wir noch den Song «Zürich brennt».
Ja, schönen Abend euch allen noch.
Tschüss zusammen.